Es wird langsam Herbst, es ist Herbst, es wird früh dunkel und dann neigt man ja auch donnerstagabends durchaus mal dazu, eventuell schlapp zu machen während der Predigt. Und um denen vorzubeugen, wollen wir euch vor der Predigt entspannen, dass ihr nochmal richtig auftanken könnt. Und dazu dachten wir uns, nehmen wir uns zurück in die Zeit, als Oma um die Zeit 8:30 abends die Kinderbibel aufschlug und uns die Geschichte von Jona vorlas.
Mitten im schönen Land Israel sitzt Jona. Eines Tages hört er eine Stimme. Gott sagt zu ihm: Jona, steh auf, geh in die große Stadt Ninive. Die Menschen dort sind so böse, dass ich nicht länger zusehen kann. Sag ihnen, Gott wird euch bestrafen. Jona geht, aber nicht nach Ninive. Er läuft weg. Er geht in die andere Richtung. Er geht ans Meer. Er bezahlt Fahrgeld. Er steigt in ein Schiff. Das Schiff fährt weit weg, immer weiter weg von Ninive. Da schickt Gott einen schweren Sturm. Die Wellen sind hoch. Das Schiff ist in Gefahr. Die Matrosen haben schreckliche Angst. Sie schreien: Hilf uns, Gott! Lass uns nicht ertrinken! Jona hat nichts gemerkt. Er liegt unten und schläft. Einer der Matrosen geht hinunter und ruft: Wach auf, Jona! Hilf uns beten, damit Gott uns hört! Jona sagt: Gott wird mich nicht hören. Ich bin an allem schuld. Ich habe ihm nicht gehorcht. Darum hat er den Sturm geschickt. Jona sagt zu den Matrosen: Werft mich ins Meer! Dann hört der Sturm auf. Die Matrosen werfen Jona ins Meer. Ein großer Fisch verschluckt ihn. Sofort hört der Sturm auf. Der Fisch ist tief unten im Meer. Jona ist im Bauch des Fisches, 3 Tage und 3 Nächte lang. Jona ruft zu Gott: Hilf mir, hol mich heraus! Gott hört Jonas Gebet. Er hilft ihm. Der Fisch spuckt Jona ans Ufer. Noch einmal sagt Gott zu Jona: Geh nach Ninive, sag den Leuten dort, Gott wird euch bestrafen. Jona geht in die große Stadt. Er ruft zu den Menschen: Gott wird eure Stadt zerstören. Ihr tut so viel Böses. Ihr unterdrückt die Armen. Ihr raubt und mordet. Ihr müsst alle sterben. Nur noch 40 Tage. Die Leute von Ninive erschrecken. Sie ziehen Trauerkleider an. Sie sagen: Wir wollen uns bessern. Sie beten zu Gott: Vergib uns, es tut uns leid. Gott hört die Menschen von Ninive. Er sagt: Ich schenke ihnen das Leben. Ich will die Stadt nicht zerstören. Jona sitzt vor der Stadt. Eine Staude gibt ihm Schatten. Jona ist zornig. Er sagt: Gott muss die Stadt zerstören. Die Menschen waren böse. Gott muss sie bestrafen. Gott fragt Jona: Warum bist du zornig? Hast du Grund dazu? Warum freust du dich nicht? Gott lässt die Staude verdorren. Jona sitzt in der heißen Sonne. Jona ist zornig. Er hat keinen Schatten mehr. Gott fragt Jona: Warum bist du zornig? Hast du Grund dazu? Jona sagt: Mit Recht bin ich zornig. Die Blätter waren so schön. Gott sagt: Dir tun die Blätter leid? Mir tun die Menschen leid. Sie sollen nicht sterben. Alle Menschen sind meine Kinder.
Eine schöne Kindergeschichte, könnte man meinen. Aber sie birgt ganz schön viel Kraftstoff, so, oder wie heißt das eigentlich? Explosionsdingsbums. Lass uns anders einsteigen. Ich habe eine Frage an dich. Vielleicht könntest du dir mal ganz kurz Zeit nehmen und darüber nachdenken. Wenn du an einen gläubigen Menschen denkst, an wen denkst du dann? Wer kommt dir sofort in den Sinn? Wenn du an einen gläubigen Menschen denkst, an wen denkst du? Ist es vielleicht deine Großmutter? Kann ja sein. In manchen Familien beten halt noch die Großmütter zum Beispiel, sonst nicht so viele mehr. Oder denkst du vielleicht an einen Pastor? Oder denkst du an einen Freund oder eine Freundin? Vielleicht jemand, der dich hier heute Abend mitgebracht hat, der irgendwie echt gläubig ist? Denkst du an Reinhard Bonke? Kann ja sein, also es ist für manche Leute, kennen den. Oder denkst du an Mutter Teresa? An wen denkst du, wenn du an jemanden richtig Gläubigen denkst? Sind das Menschen, diese gläubigen Menschen, an die du denkst, sind das Menschen, die sich so sicher sind über das, was sie glauben, die da irgendwie so fest drinnen stehen in diesem Glauben? Sind das Leute, die an diesem Glauben festhalten, egal was kommt? Sind das Leute, die anscheinend irgendwie immer wissen, was Gott gerade vorhat und die den auch immer verstehen und das nachvollziehen können, was er tut und was er nicht tut? Sind das Menschen, die auf jede schwierige Antwort, jede schwierige Frage eine passende Antwort haben? Sind das Leute, die nie ins Schleudern geraten? Ich weiß nicht genau, wie diese Personen sind, diese gläubigen Menschen, an die du vielleicht denkst. Und vielleicht beobachtest du diese Leute und du wünschst dir, du wärst so wie sie. Und du leidest vielleicht sogar darunter, dass du nicht so bist. Du leidest vielleicht darunter, dass du einfach nicht glauben kannst. Obwohl deine Freundin immer zu dir sagt, nun glaub doch mal. Aber das geht nicht. Oder vielleicht leidest du darunter, dass du Gott einfach nicht verstehst. In der Situation, in der du gerade bist. Oder vielleicht leidest du darunter, dass du irgendwie nicht damit klarkommst, dass er anscheinend ein Mann ist. Oder vielleicht kommst du einfach nicht, vielleicht verzweifelst du daran, dass du niemals erwarten könntest, dass was passiert, wenn du betest. Weil du einfach nicht glaubst, dass was passiert, nur weil du betest. Oder vielleicht ist es dir auch irgendwie peinlich, dass es letztlich für dich scheißegal ist, ob Leute Christen sind oder nicht, oder Christen werden oder nicht. Weiß nicht genau, wie du so dich so einstufst, ne, auf dieser Gläubigkeitsskala. Weißt du, wenn diese Sachen auf dich zutreffen, habe ich vielleicht eine gute Nachricht für dich heute. Möglicherweise habt ihr mitbekommen, es gibt ein neues Buch von Mutter Teresa, die jetzt ja schon seit 10 Jahren tot ist, aber das wurde eben posthum veröffentlicht, also nach ihrem Tod. Und ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, kannst du dir mal zeigen. So sieht das aus. Mutter Teresa, komm und sei mein Licht, heißt das. Und dieses Buch sorgt gerade für ein bisschen Aufsehen. Ich weiß nicht genau, ob du überhaupt weißt, wer Mutter Teresa ist. Also sie ist ja eigentlich recht bekannt. Aber nur für den Fall, dass du das nicht weißt. Mutter Teresa hat also lange, lange Jahre, jahrzehntelang als Nonne unter den Ärmsten der Armen gelebt und gearbeitet in Kalkutta in Indien. Und hat wirklich die allerärmsten Menschen betreut, hat sie im Sterben begleitet, war für sie da, hat sehr, sehr großes Elend bekommen und hat aber eben aus ihrem christlichen Glauben heraus viel Gutes unter diesen Menschen getan. Dafür hat sie sogar den Nobelpreis bekommen. Und man sagt, dass sie eine der wichtigsten Personen des 20. Jahrhunderts war. Eine echte Heldin, eine echte Heilige. Eine Vorzeigeheilige eigentlich, die von allen respektiert wurde, egal ob das nun Christen waren oder nicht Christen waren oder Atheisten waren oder so. Jeder hat irgendwo gesagt, Mutter Teresa, das ist einfach ein gläubiger Mensch, ein Christ, so wie man sich das vorstellt, so wie es sein sollte. Wenn man an eine Heilige denkt, wenn man an einen Menschen denkt, der beeindruckend war, der hingegeben war, der auf ganz umwerfende Art und Weise Christsein gelebt hat, dann war das Mutter Teresa. Und jetzt wird in diesem neuen Buch deutlich, es ist ein Buch, das geheime Aufzeichnungen von ihr veröffentlicht, Briefe an ihre Seelsorger, Notizen und Niederschriften, von denen sie eigentlich wollte, dass die zerstört werden. Aber die werden jetzt veröffentlicht in diesem Buch und es wird deutlich, dass sie mit ganz großen Glaubenszweifeln zu kämpfen hatte. Dass sie regelrecht gelitten hat unter dem Gefühl, dass Gott gar nicht da ist. Dass er weit weg ist und dass er mit ihr nichts zu tun hat. Sie hat sich lange, lange Jahrzehnte nach Gottes Nähe gesehnt und hat diese Nähe irgendwie nicht erfahren. Die letzten 50 Jahre ihres Lebens im Prinzip. Ohne jemals da eine Art von Besserung erlebt zu haben. Zwischendurch gab es 5 Wochen, wo sie das Empfinden hatte, jetzt lebt sie auf, jetzt erfährt sie wieder, dass Gott sie wirklich annimmt und liebt, wie sie ist. Und dann war das Gefühl auch wieder da. Dieses Gefühl, dass Gott einfach weg ist. Da hat kein Gebet was genützt, da hat keine Seelsorge was genützt. Sie nannte Jesus in manchen Briefen den Abwesenden. Sie hat gar nicht mehr den Namen genannt, sondern ihn nur noch als den Abwesenden bezeichnet. Von ihrer Seele hat sie gesagt, dass es ein Eisklotz ist. Und dass in ihr ganz große Dunkelheit herrscht. Also eine ganz große Depression eigentlich. Und trotzdem hat sie nie aufgehört, das zu tun, wovon sie überzeugt war, dass Jesus das von ihr möchte. Dieser Satz, komm, sei mein Licht, das ist ein Satz, den Jesus, wie sie sagt, zu ihr gesagt hat. Er hat sie herausgefordert, sagt sie, zu den Armen zu gehen und dort Licht zu sein für Jesus. Komm, sei mein Licht. Und das hat sie durchgehalten. Das ist doch merkwürdig. Da lebt ein Mensch das Leben einer Heiligen. Und Leute sehen das und sagen, das ist wirklich eine Heilige. Bewirkt Übermenschliches, wird von der ganzen Welt dafür bewundert. Das Sinnbild eines gläubigen, hingegebenen Menschen. Und dann kommt raus, die Heilige, die anderen das Licht gebracht hat, lebte in der Dunkelheit. Und kannte Verzweiflung, was man niemals für möglich gehalten hätte. Manche Leute sind davon geschockt. Und wenn du ein bisschen im Internet recherchierst, das war so der erste größere Artikel, soweit ich weiß, war ein Artikel in der Times, der dann das Buch vorgestellt hat. Daraufhin gab es eine große Diskussion, auch in Blogs und so weiter. Manche Leute finden das sehr schockierend, aber ich finde das irgendwie auch tröstlich, so sehr mich das berührt und irgendwie mir leid tut. Aber es hat was Tröstliches und ich möchte dir gerne kurz erklären, warum ich das tröstlich finde. Und zwar anhand eines anderen abgebrochenen, sonderbaren Heiligen. Und dieser Heilige heißt Jona. Die Überschrift heute heißt Jona der Widerspenstige. Vorbilder des Glaubens. Jona der Widerspenstige. Eine sehr bemerkenswerte Geschichte im Alten Testament in der Bibel. Jona bekommt einen Auftrag von Gott. Er soll nach Ninive gehen und den Menschen ankündigen, dass Gott sie richten will. Gott will die Stadt zur Rechenschaft ziehen für die schlechten Dinge, die in ihr geschehen. Ninive ist die Hauptstadt der damaligen Weltmacht, Assyrien. Das, was vielleicht heute Amerika für uns ist, das war Assyrien damals für die Welt. Und Ninive, diese Stadt, ist eine Ikone der Hochkultur. Da gibt es diese riesige Bibliothek, wo das gesamte Wissen der Menschheit drinne versammelt ist. Diese Tafeln wurden gefunden, 20, 22.000 Tontafeln oder aus was für Material, mit dem Wissen der damaligen Welt. Ninive steht für die menschliche Kultur schlechthin. Aber nicht nur das. Ninive ist nicht nur etwas ganz Großartiges für die Menschen damals. Von 120.000 Menschen bewohnt, eine Megastadt für damalige Verhältnisse. Ninive ist nicht einfach nur so eine Ikone für Kultur, sondern Ninive ist auch eine Bedrohung für die anderen Völker. Die Assyrer haben grausame Eroberungskriege geführt gegen die Völker um sie herum. Assyrien war da, wo das heutige Irak ist. Und auch für Jonas Land, Israel, war Assur ein Damoklesschwert. Eine ständige, latente Bedrohung. Und nur ein halbes Jahrhundert, nachdem es Jona wahrscheinlich dann nicht mehr gab, war es dann auch soweit. Assur stand vor den Toren von Jerusalem und hat die Leute abgeführt, deportiert. Da sollte man doch meinen, dass Jona sich freut über diesen Auftrag von Gott. Denn der soll ja schließlich nach Ninive gehen und zu den Leuten sagen, Freunde, Gott wird euch richten. Und das ist doch eigentlich eine super Nachricht für den Jona, meine ich. Eine tolle Sache, aber Jona reagiert anders. Jona flieht. Jona haut ab. Er chartert eine Reise auf einem der bekannten Tarsis-Schiffe. Ich habe euch mal ein Bild auch mitgebracht von so einem Tarsis-Schiff. So sahen die ungefähr aus. Große, voluminöse Schiffe mit mächtig Tiefgang ins Wasser, die viel transportieren konnten. Die waren dafür zuständig, dass wertvolle Mineralien und wertvolle Güter übers Meer transportiert werden konnten, vom Westen, also von den Westküsten des Mittelmeers rüber in den Nahen Osten, also von Spanien und so weiter. Das war das Sinnbild für Wohlstand und Macht, wenn eine Nation solche Schiffe hatte. Und diese Tarsus-Schiffe waren recht bekannt. Und so ein Schiff chartert der Jonah, Ziel wahrscheinlich Spanien oder jedenfalls irgendwo da Südeuropa. Bloß weg. Weg aus Israel, weg aus Jerusalem, weg vom Tempel, weg von Gott. Wovor hat Jonah Angst? Wieso läuft er weg? Hat Jonah Angst davor, eine Gerichtsbotschaft zu überbringen? Nein. Hat er Angst vor dem Zorn der Leute vielleicht? Nein, im Gegenteil. Er hat eine ganz große Angst. Er hat Angst davor, dass die Leute von Ninive ihm glauben. Wenn du dieses Buch Jonah im Alten Testament liest, kommt am Ende des Buches raus, das ist die große Angst, die Jonah treibt. Er hat Angst davor, dass die Leute ihm Glauben schenken. Dass sie möglicherweise tatsächlich auf ihn hören und zu Gott umkehren. Das ist seine Angst. Er weiß nämlich genau, was dann passiert. Gott wird sie begnadigen. Gott wird Ninive nicht zerstören. Und das ist für Jonah die schlimmste Vorstellung, die er hat. Der Super-GAU. Ninive nicht zerstört, das ist das Schlimmste, was Jonah sich vorstellen kann. Er hat eine ganz klare Rechnung. Ich laufe weg, die Botschaft kommt nicht an. Ninive macht so weiter wie bisher. Niemand ändert sich, Gott zerstört die Stadt, Israel hat einen schwierigen Feind weniger. Das ist eine gute Rechnung. Super. Aber dann habt ihr ja gehört aus der Kindergeschichte, also aus der Kinderbibel, wie es weitergeht. Ein großer Sturm kommt, Jonah geht über Bord, die Flucht ist zu Ende, dann kommt ein Fisch, nimmt ihn auf, sozusagen, bietet ihm Asyl an für 3 Tage. Und auf einmal erkennt Jonah, dass Gott nicht nur das Sagen hat im Tempel von Jerusalem, sondern dass er überall ist und dass er machen kann, was er will. Und diese Erkenntnis kommt ihm im Bauch eines Fisches. Es gibt Geschichten von Seeleuten, die tatsächlich aus Fischen wieder rausgeholt worden sind. Halb wahnsinnig zwar. Und die konnten vielleicht auch nicht mal so ein klares Gebet sprechen, wie das der Jonah in der Bibel betet. Aber man sagt, es sei möglich. Dann spuckt der Fisch ihn wieder aus und Jonah hat sich quasi bekehrt. Er ist bereit, seinen Auftrag auszuführen. Nach 3 Tagen kommt Jonah wieder an Land. Und dann geht er nach Ninive. Und da schlägt seine Predigt ein wie eine Bombe. Genau das, was er befürchtet hat, passiert. Die Leute erkennen, dass sie Fehler gemacht haben, dass sie gesündigt haben, dass sie Unrecht getan haben. Sie kehren zu Gott um, sie geloben Besserungen. Es bricht eine Gebets- und Fastenbewegung aus in Ninive. Und zwar nicht nur, wie das bei den Christen so normalerweise ist, ne? Wenn wir irgendwie Leute für Jesus gewinnen, sind das meistens so Leute aus der unteren Mittelschicht und die High Society, die wir davon nichts wissen, ist ja meistens so. In Ninive, die ganze Gesellschaft, von den oberen 10.000 bis runter in die Favelas, alle beten zu Gott und sagen, bitte, bitte verschon uns, wir kehren um. Eine Riesenerweckung. Wenn Jonah ein moderner Evangelist wäre, dann wäre der jetzt Starredner auf vielen christlichen Konferenzen. Und er hätte ein Buch geschrieben, das würde heißen, der Ninive-Faktor, wie dein Glaube eine Metropole verändern kann. Das würde 17,80 € kosten, die deutsche Übersetzung. Und dann müsstest du viel Geld bezahlen, damit du Jonah hören kannst, neben Jimmy Carter, Bono und Bill Hybels. Die wären alle auf einer Konferenz und es wäre teuer. Und Jonah würde dir erzählen, wie das geht. Das Problem ist, dass Jonah sich überhaupt nicht freut über seinen Erfolg. Er ist sogar sauer. Er schimpft. Genau das hatte er befürchtet. Das Gericht bleibt aus. Und dann kommt es zu dieser unglaublichen Diskussion zwischen Jonah und Gott, die in der Kinderbibel nur angedeutet wird. Lohnt sich, das nachzulesen. Und Gott versucht Jonah anhand einer Staude zu erklären, warum es nicht schlimm ist, wenn 120.000 Menschen überleben. Warum das kein Trauertag ist. Und Jonah kapiert's nicht. Und dann gibt es das Zitat von Gott, ganz am Ende, so endet das Buch Jonah. Du hast dich mit dieser Staude keinen Augenblick abmühen müssen. Nichts brauchtest du für sie zu tun. In einer Nacht ist sie gewachsen und in der nächsten ging sie zugrunde. Trotzdem hättest du sie gerne verschont. Ich aber sollte Ninive nicht verschonen, diese große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die Gut und Böse nicht unterscheiden können, und dazu noch so viele Tiere. Das ist der Schluss von Jona. Und das ist Jona. Ein widerspenstiger, seltsam abgebrochener Heiliger. Einer, der, obwohl er Prophet ist, Gott nicht versteht. Einer, der an seiner Berufung verzweifelt. Ein Mann Gottes, der nur mit ganz, ganz viel Mühe in diese Geschichte Gottes reinpasst. Und trotzdem handelt Gott durch ihn auf ganz beeindruckende Weise. Und das geht sogar so weit, dass Jesus hunderte von Jahren später wieder auf Jona zurückkommt und sich mit Jona vergleicht und sagt, so wie Jona 3 Tage im Bauch des Fisches war, so werde ich, der Menschensohn, 3 Tage im Schoß der Erde sein. Und damit meint Jesus seinen Tod am Kreuz und seine Grablegung in einer Höhle, wie das damals üblich war, und dann seine Auferstehung nach 3 Tagen. Jesus vergleicht sich mit Jona. Und das ist nicht die einzige Parallele zwischen Jesus und Jona. Es ist ganz interessant, das fiel mir heute auf, als ich mich mehr mit dieser Geschichte beschäftigt habe. Ich kenne die natürlich auch aus der Kinderstunde. Aber das ist mir bisher noch nicht aufgefallen. Eine kleine Marginalie am Rand. Jona kommt aus einem Ort, der ungefähr 3 Kilometer von dem Heimatort von Jesus entfernt ist. Da wurde er geboren, da wurde er begraben. Jesus kam aus Nazareth, Jona kam ganz aus der Nähe. Und dann gibt es noch mehr Parallelen. Es ist, wie Jona in diesem Schiff schläft, während die fast absaufen. Das erinnert an die Geschichte, wie Jesus auf dem See Genezareth im Schiff liegt, seine Jünger schippen Wasser, was das Zeug hält, es ist ein wahnsinniger Sturm, die ersaufen fast und irgendwann rufen die Jünger, Jesus, hilf uns, wir ertrinken. Und Jesus wacht erst dann auf. Genauso ist es in dieser Jona-Geschichte auch. Irgendwann kommen die Matrosen und sagen, sag mal, warum schläfst du? Wach auf, mach was, wer bist du überhaupt? Noch eine Parallele. Genauso wie Jesus stellvertretend stirbt am Kreuz, genauso wird Jona geopfert. Das Meer tobt, Jona sagt, ich bin schuld, ich opfer mich für euch, werft mich da rein. Sie werfen ihn ins Meer, der Sturm legt sich. So hat sich Jesus auch geopfert. Und noch eine Parallele, wie bei der Stillung des Sturms. So wie der Jona im Wasser versinkt, ist der Sturm vorbei. Und die Matrosen stehen an der Reling und sagen, was ist hier los? Genauso ist es bei der See Genezareth-Geschichte auch. Jesus gebietet dem Sturm, es wird ruhig und die Jünger sagen, wer ist das? Was ist hier los? Und beten zu Gott. Und genau wie Jesus fährt auch der Jona zu den Toten hinab. 3 Tage. Das, was im Bauch eines Fisches so ansonsten noch anwesend ist, das ist recht tot meistens. Und nach 3 Tagen kommt er wieder zum Vorschein. Und Jesus sagt ja selbst, das ist eine Parallele zu mir. Ganz interessant, viele Dinge erinnern an Jesus. Ausgerechnet bei diesem komischen Heiligen. Jona, eine Vorausdeutung von Jesus, eine Präfiguration. Jesus wird hier auf ganz komische Weise sichtbar. Ausgerechnet Jona. Lass uns nochmal dieses Tarsis-Schiff angucken, denn das ist auch eine ganz interessante Geschichte. Die Tarsis-Schiffe, habe ich gesagt, waren Symbole für Reichtum und für Macht. Die standen für politische Power und für wirtschaftliche Power. Und deshalb wurden diese Schiffe von den Propheten oft als ein Bild benutzt, wenn sie Gericht androhten über Nationen. Der Jesaja zum Beispiel hat das gemacht. Wenn die Propheten einer großen Nation, einer wirtschaftlich starken Nation, den Untergang voraussagten, dann haben sie verschiedene Bilder benutzt, unter anderem auch sinkende Tarsis-Schiffe. Und damit wollten sie sagen, eure Wirtschaftspower rettet euch nicht. Eure politische Power rettet euch nicht. Ihr könnt euch nicht freikaufen. Ihr seid am Ende. Das ist ein ganz starkes Bild für einen bevorstehenden Untergang. Und auf so einem Schiff ist jetzt der Jona, mitten im Sturm. Und auf einmal wird dieses Bild mehr als nur so eine Seemannsgeschichte. Auf einmal wird das ein starkes Bild für eine Welt, der es schlecht geht, die ins Schleudern geraten ist, die dem Untergang geweiht ist. Die wirtschaftlichen Mächte, die politischen Mächte können nicht mehr helfen. Eine einzige Rettung gibt es noch. Eine Person sagt, ich nehme alles auf mich. Ich nehme die Schuld auf mich, ich opfere mich für die anderen. Das ist ein ganz starkes Bild. Das verweist auf Jesus. Genau das hat Jesus gemacht, als er am Kreuz gestorben ist. Jesus hat gelitten und er ist am Kreuz gestorben. Er hat die Konsequenzen der Schuld auf sich genommen, stellvertretend für alle. Das ist das, was dieses Bild aussagt. Davon hat Jona keine Ahnung. Dass der mitten in einer Geschichte Gottes ist, die weit über ihn und über alles hinausweist, davon hat er keine Ahnung. Das weiß der alles nicht. Der weiß nicht, welche Rolle er in Gottes Geschichte spielt. Und das muss er aber auch gar nicht wissen. Alles, was Jona tun muss, ist, Gottes Willen auszuführen. Mehr nicht. Und als er es dann schließlich tut, weil Gott ihn zwingt, sonst hätte er es nicht getan, da kann Gott durch ihn handeln. Und da passiert was Großes. Was hat das mit dir zu tun? Was hat das mit mir zu tun? Ob du ein großer Vorzeigechrist bist oder eine kleine Leuchte, ob du anderen als ein Glaubensvorbild dienst oder mehr als abschreckendes Beispiel, ob du ein hingebungsvoller Mensch bist, den alle lieben, oder ob du ein komischer Typ bist, den keiner durchschaut. Gott will durch dich handeln. Wenn du zu ihm gehörst, wenn dein Leben ihm gehört, möchte er durch dich handeln und er wird es auch tun. Selbst wenn du einer von diesen seltsamen, abgebrochenen, komischen, fast schon nicht mehr christlich zu nennenden Heiligen bist, wo keiner genau weiß, was du schon wieder für ein Problem hast, selbst dann will Gott durch dich handeln. Du musst nicht alles wissen. Du musst Gott nicht verstehen. Du musst ihn vielleicht noch nicht mal sympathisch finden. Er tut's trotzdem, weil du zu ihm gehörst, weil du Teil seiner Geschichte bist. Ob du das weißt oder nicht. Es gibt eine kurze Begebenheit im Neuen Testament, Lukas 17. Da kommen die Schüler von Jesus zu Jesus und die sagen zu ihm, vergrößere unseren Glauben. Und da sagt Jesus zu ihnen, wenn ihr einen Glauben hättet, der nur so groß ist wie ein Senfkorn, dann würdet ihr zu diesem Baum sagen, verpflanz dich ins Meer, und er würde das tun. Was ist die Antwort von Jesus auf die Bitte seiner Jünger? Was sagt er? Sagt Jesus, ihr habt ja noch nicht mal so viel Glauben wie ein Senfkorn, also was wollt ihr eigentlich von mir? Oder sagt Jesus zu seinen Jüngern, auf die Bitte, vergrößere unseren Glauben. Oder sagt Jesus, nein. Wozu? Das bisschen, das du hast, reicht. Ich glaube, dass Jesus das sagt. Du hast genug. Und dann fährt er fort, müsst ihr mal nachlesen, Lukas 17, 5 bis 10. Dann erzählt er ein Bild und sagt, wisst ihr, was wie ist denn das, wenn einer einen Knecht hat? Das war ja in der damaligen Gesellschaft so. Und der Knecht tut genau das, was der Herr ihm sagt. Und er kommt vom Acker, der ist fertig. Was sagt der Herr dann zu seinem Knecht? Sagt er dann, komm, setz dich erstmal hin, ruh dich aus? Nein, der Herr sagt, mach mir das Abendessen und wenn ich gegessen habe, kannst du auch essen. Und kann der Knecht, sagt Jesus, sich darauf was einbilden, dass er das tut? Nein. Denn in unserer Gesellschaft ist es gang und gäbe, dass ein Knecht tut, was sein Herr will. Und ihr tut das, was ich will. Und mehr braucht ihr nicht. Das ist die Aussage. Jona hat getan, was Gott wollte. Nach einigen Umwegen. Und dann ist was Großes passiert. Weil letztlich ein Größerer hinter Jona stand. Auf den hat er die ganze Zeit verwiesen, ohne es zu wissen, aber er war da. Und der war es, der gehandelt hat. Mutter Teresa hat getan, wovon sie wusste, dass sie es tun soll. Sie hat sich durch die Dunkelheit durchgekämpft. Sie hatte keine übermäßige mentale Glaubenspower in sich drinne, die sie angetrieben hätte, sondern sie hat getan, was sie tun musste, weil sie wusste, dass es soll. Und sie hat Großes bewegt, weil letztlich ein Größerer durch sie gehandelt hat. Jesus, der die ganze Zeit bei ihr war, ohne dass sie das wusste. Und du kannst das auch. Und ich kann das auch. Und es kann sein, dass wir das zögernd machen und zweifelnd und verzweifelt und traurig und wütend auf Gott und ohne jedes Verständnis für das, was er überhaupt will. Aber wir tun es trotzdem. Und wir erleben, dass hinter uns und in uns ein Größerer ist, der Großes tut. Lass uns das machen. Lass uns von Jesus herausfordern lassen, ohne dass er Druck auf uns ausübt. Aber es gibt Dinge, die gibt es zu tun und die möchte er durch uns tun. Amen. Jetzt bete ich noch. Jeder von uns, Jesus, ist ein komischer Heiliger. Niemand von uns kann sich irgendwie mit irgendwas brüsten oder erklären, warum manchmal gute Dinge durch uns passieren. Aber du kannst solche Leute gebrauchen und du tust es auch. Hilf uns, Herr, dass wir nicht immer davor stehen bleiben, vor dem, was wir nicht fühlen oder nicht verstehen oder nicht wollen. Hilf uns, dass wir die Dinge tun, die du möchtest, dass wir sie tun sollen. Und lass uns dann sehen, dass was passiert. Etwas, das du möchtest und das gut ist. Amen.